Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation.
Mein Name ist Raoul Semmler. Ich war 2022 bis zur Auflösung der letzten Generation, bei der letzten Generation, und habe neben vielen Protesten und mal der Leitung und Koordination des regionalen Teams, regionalen Strategieteams Südwesten, viele Trainings gemacht und diesen Podcast und viele, viele andere Sachen. Und ich mache diesen Podcast schon sehr, sehr lange mit anderen Menschen zusammen, unter anderem mit dir, Lina. Stell dich doch mal vor.
Ja, mache ich. Yeah. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, den wir immer noch weiterführen, Raoul und ich. Ich bin Lina, yeah. Ich bin 23 Jahre alt, war lange auch bei der letzten Generation, lange und habe da verschiedene Rollen inne gehabt, Proteste gemacht, Orga gemacht. Ja, und jetzt sind wir hier und machen diesen Podcast weiter, um unter anderem darüber zu erzählen, was bei der letzten Generation passiert, weil auch wenn sich die letzte Generation als solche gesagt hat, so wir können uns nicht mehr mit Sicherheit letzte Generation vor den Kipppunkten nennen, es braucht was Neues, geht ja noch ganz schön viel weiter, was Bewegungen angeht, aber auch Gerichtsverfahren, Zwischenmenschliches, und darüber wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Schön, dass ihr da seid.
Bevor wir in die ganzen Teile gehen, was zum Beispiel so vor Gericht alles passiert ist, dachte ich, erzähle ich einmal davon. Wir nehmen heute übrigens am Mittwoch, 1. April auf. Das Ganze ist kein April-Scherz, was wir hier machen, aber wir nehmen heute halt am 1. April auf. Und ich wollte erzählen, dass wir am Sonntag in Berlin so ein Ex-LG-ehemaligen Treffen quasi gemacht haben mit den BerlinerInnen und Leuten, die so da waren. Und das war richtig schön. Also wir waren echt eine große Runde, über 20 Leute. Und dann hat Carla ein bisschen aus ihrem Buch vorgelesen. Und das Ganze war quasi vorher so angekündigt, dass alle so ein bisschen Texte aus der Zeit mitgebracht haben zum Beispiel. Oder dann, wenn man keinen Text dabei hatte, einen Erfahrungsbericht. Irgendwie haben wir dann über die ersten Proteste, den ersten eigenen Protest, wo man mitgemacht hat, so welche Erfahrungen gesprochen. Und das war so schön. Und ich glaube, das kann nicht nur jedem, der das hier hört, ans Herz legen. Vielleicht wenn ihr bei der letzten Generation auch schon wart, und in eurer Lokalgruppe mal so ein ehemaligen Treffen zu machen und so ein bisschen zu hören, wie es einem denn so geht nach dieser aufregenden, intensiven Zeit. Das dachte ich, bringe ich am Anfang noch als positiven Lichtblick und als Idee für euch rein. Und dann können wir jetzt auch noch über die weiteren Sachen sprechen.
Voll gern. Wir hatten ja viele Prozesse wieder. Mhm. Und einen Prozess hatte Julian. Da ging es um einen Flughafenprotest. Und
das war der, wo diese große Geldstrafe schon rausgekommen war, ne?
Genau.
Und Julian wurde aber da nicht mitverhandelt, weil Jugendstrafrecht.
Genau, in Hamburg war das, ne? Genau, mhm. Wo es auch um die etwa
400.000.
Genau, und die Entscheidung ist erst am 7.4. letztendlich. Julian hat mir gesagt vor dieser Folge, dass er vor unserer Aufnahme, dass er auch selbst einen kleinen Bericht dazu machen wird. Den werden wir dann also dann jetzt hören. Und deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr so viel vorab.
Bericht zum Gerichtsverfahren in Hamburg. Ja, ich bin Julian und ich stand vor kurzem im Gericht. Um diesen Gerichtsprozess einzuordnen, muss man sich erst einmal zurückversetzen zum 13. Juli 2023, Ferien in mehreren Bundesländern. Da saß ich eben mit 9 anderen Menschen auf dem Rollen des Hamburger Flughafens. Kein Flugzeug könnte starten oder landen für 5 Stunden. Und das Gefühl, diese Maschinen der Massenvernichtung, so muss man es ja ehrlich sagen, in der Ferne zu sehen und zu wissen, die können nicht mehr abheben, weil ich hier sitze, können diese Dinger nicht starten. Am absolut richtigen Ort zu sein, sich mit dem eigenen Körper der Vernichtung unserer Gesellschaft in den Weg zu stellen, das bedeutet, für mich Mensch zu sein. Und ich glaube, wir alle haben irgendwann in solchen Momenten erlebt, um Moment zu wissen, das, was ich hier mache, ist so absolut unverständlich richtig, egal was andere Personen sagen, egal was auch kommt. Und schon vor der Aktion war klar, dass es weitreichende zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen geben würde. Letzten Herbst wurden wir zum Beispiel verurteilt zu 400.000 Euro den Schadensersatz an Lufthansa Airlines und andere Airlines zu bezahlen. Jetzt im April steht auch die zivilrechtliche Verhandlung für das Verfahren oder die Klage vom Flughafen selber gegen uns an. Und Ende März, bis zum ersten Termin der strafrechtlichen Verhandlung, wo das Urteil jetzt noch nicht gefallen ist. Und selbstverständlich sind das Konsequenzen, die ich mein Leben lang mitgetragen werde, aber gleichzeitig nichts im Vergleich zu den Konsequenzen, die wir als Gesellschaft die nächsten Jahrhunderte oder noch länger mit uns im Zuge der Klimakatastrophe tragen werden. Und genau darum ging es ja, sich gewaltvoll in seinem eigenen Körper in den Weg zu stellen, eine Aktion zu machen, die in diesen Zeiten, in den Zeiten des vor unseren Augen stattfindenden Klimakollaps, so unmissverständlich wichtig und notwendig war, ganz aktiv und direkt in den Ausstoß von Hunderten oder Tausenden CO2-Äquivalenten, also Tonnen CO2-Äquivalenten zu verhindern. Ja, so absolut und total im richtigen Ort zu sein, hier sitze ich und ich kann nicht anders, komme was wolle. Und so blicke ich dann eben auch auf die Urteilsverkündung jetzt ab. Am kommenden Dienstag, komme was wolle. Ich weiß, ja, mit meinem eigenen Gewissen und auch mit meinem Herzen, dass ich das Richtige getan habe, dass ich alles gewaltfrei versucht habe, um diese Gesellschaft zurück auf den Kurs zu bringen, der nicht dem kollektiven Prinzip bedeutet. Und ja, ich glaube, mehr kann ich auch gar nicht von mir selbst abverlangen. Es ist eben auch die Frage an andere Personen, ob das alle von sich behaupten können. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mit mir selber zufrieden sein kann, auch ja ganz bewusst oder weil ich in solche Aktionen gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, hier sitze ich, ich kann nicht anders. Und das ist gerade genau das, was es braucht, das, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Ja, es gab einen weiteren Flughafenprotest. Da hast du ein bisschen was zu berichten, ne, Lina?
Ja, da habe ich ein bisschen was zu berichten. Und zwar, also ja, wir haben jetzt ein bisschen was von Julian gehört und es sind aber ja super, super viele Prozesse im ganzen Land, jeden Tag vermutlich. Und da hat sich noch ein Urteil ergeben und wir greifen ja hier im Podcast immer ein bisschen was auf. Luca wurde verurteilt wegen einem Protest auf dem Flughafen in Nürnberg, wenn ich das richtig verstanden habe. 10 Monate Haft auf 3 Jahre Bewährung. Und 150 Sozialstunden gemeinnützige Arbeit. Und Luca muss dem Gericht jeden Aufenthalts- und Wohnortswechsel mitteilen. Das fand ich irgendwie auch noch
ja,
krass.
Ja, voll heftig.
Ja, und das ist so, du sitzt da so vor deiner, dir fliegt dann auf einmal so eine 10 Monate Hafturteil um die Ohren und 3 Jahre Bewährung und man fragt sich, was macht man da? Und das, ja, das fand ich richtig heftig zu lesen. Und ich habe hier ein Zitat von Luca. Die letzte Generation hat wie ein Alarm mit friedlichem zivilem Ungehorsam auf die Klimakatastrophe aufmerksam gemacht und darauf, wie diese durch die fossile Industrie weiter befeuert wird. Die gestrige Reaktion des Nürnberger Gerichts darauf, Gefängnis, das ist die Antwort auf Protest, der auf das mutwillige Zerstören unserer aller Lebensgrundlagen aufmerksam gemacht hat. Das war so ein bisschen die Reaktion da drauf. Und ja, das da schicke ich auf jeden Fall ganz viel Kraft drüber. Für alle, die gerade mit so hohen Urteilen konfrontiert sind. Und ja, vielleicht soweit erstmal.
Yes, dann gab es noch eine positive Nachricht aus Aschaffenburg, nämlich einen Freispruch für Melissa.
Ja.
Melissa war kurz vor Weihnachten 2023 bei einer Straßenblockade mit dabei. Und es gab jetzt eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Aschaffenburg. Und weil weder der Tatbestand der Nötigung gegeben war, weil es fehlte das notwendige Tatbestandsmerkmal der Verwerflichkeit, also auf einfach gesprochen so, war halt eine Blockade, um aufmerksam zu machen, dass unsere Lebensgrundlagen zu wenig geschützt werden. Und es ging jetzt nicht darum, keine Ahnung, jemand möchte unbedingt schneller zum Bäcker oder möchte sich einen Vorteil verschaffen und hat deswegen Leute mal kurz angehalten.
Ja.
Genau, noch, dass man
Das ist ja
irgendwie
toll.
der Person eine Absicht zu einer verwerflichen Tat nachweisen konnte. So.
Das ist ja großartig.
Es sagten auch, ich habe soweit gehört von Leuten vor Ort, dass das anscheinend auch eine neue Sache in Aschaffenburg ist, zum ersten Mal war. Zudem können wir auch
Was
immer
ein
sagen,
Kontrast.
was ein Kontrast, vor allen Dingen, genau, es ist ja auch wieder Bayern, das generell wird ja so vom Nord-Süden, so ab Frankfurt wird viel, viel härter oft verurteilt und gerade in Bayern noch mal härter oft und insofern total schön, das zu hören.
Total. Auf der einen Seite kommen irgendwie 10 Monate Haft raus und auf der anderen einen Freispruch. Und ja, ich glaube, es wird Zeit, dass die Gerichte sich positionieren zu dem, was passiert ist und dass es wichtiger, wesentlicher Bestandteil einer Demokratie ist, zu protestieren und dass da keine Verwerflichkeit vorhanden ist. Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir haben auch noch mehr Geschichten, was Repression betrifft, richtig? Mit dabei heute?
Ja, total. Miri saß Anfang des Monats für 8 Tage in Haft, weil Miri hatte sich dort geweigert, ein Bußgeld zu zahlen. Es ging um die große UV, die ungehorsame Versammlung damals in Bremen. Viele erinnern sich vielleicht noch an die epischen Bilder mit mit Wasserwerfern und 500 Menschen in Bremen, die Widerstand leisten. Ich habe damals leider keine Zeit gehabt, aber ich habe einfach nur gehört, es muss sensationell gewesen sein. Es gab zwischendurch, ich glaube, noch einen anderen Prozess, wo es um Papierflieger ging, wo
Ja, ich
GerichterInnen
erinnere mich
damals das
dunkel.
selbst schon irgendwie voll absurd fanden und die Person wurde, glaube ich, auch freigesprochen oder es wurde sehr schnell eingestellt. Ja.
Was war denn der Vorwurf bei dem Papierflieger nochmal?
Ich glaube,
Also da ging
Verschmutzung
es ja
oder
darum, dass
so.
ein Papierflieger.
Ja, ich glaube,
Ja,
oben
okay.
von der
Tut mir
Autobahn
richtig leid.
runtergeworfen wurden. So, also.
Mit dem, war das dann nicht mit dem, keine Ahnung, Beschlagnahmungsprotokoll oder irgendeinem Wisch von, also irgendeinem Papier von der Polizei oder irgendwie
Ich will da
so?
jetzt nichts Falsches sagen. Haben wir bestimmt auch mal drüber
Ich auch
berichtet.
nicht.
Aber
Okay.
ja, auf jeden Fall gab es
Weitermachen.
irgendwie 100
Weitermachen.
Menschen von den 500, die Bußgeldbescheide bekommen hatten. Bei allen soweit wurde eingestellt. Weil ein paar ist vielleicht noch offen, aber an sich
Die Tendenz, ja.
die Einspruch gestellt hatten, genau, Tendenz war alle eingestellt und bei Miri war es irgendwie die einzige Person, die dann irgendwie eine Ersatzhaft oder Erzwingungshaft antreten sollte dafür,
Erziehungshaft, ja.
ja, um dieses Bußgeld beizutragen. Ja, auf jeden Fall hat Miri da dann halt die Haft angetreten. Genau. Sehr strong. Viele Menschen haben auch Briefe geschrieben, wie wir gehört haben.
Super
Vielen Dank
stark,
an
super
euch.
stark,
Und
dann da den Protest bis ins Gefängnis zu
ja,
tragen.
voll.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch noch Neuigkeiten im 129er-Verfahren. Willst du darüber vielleicht kurz erzählen?
Ich kann darüber gerne erzählen. Genau, also es geht darum, dass es eine neue Anklage gab. Und zwar hat die Münchner Staatsanwaltschaft 2 weitere Menschen, die sich bei der letzten Generation engagiert haben, dazugeholt in den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das sind Melli und Lea. Melanie Gutmann und Lea Bonasera.
Also dazugeholt meinst du weiter zusätzlich mit angeklagt, ne?
Zusätzlich mit angeklagt, genau, gut, dass du es sagst. Genau, also da hat es eine zusätzliche Anklage gegeben, von der Münchner Staatsanwaltschaft, die beiden noch mit dazu zu holen. Und es gibt ja schon insgesamt 11 UnterstützerInnen von der letzten Generation, die nach Paragraph 129 angeklagt wurden. Und jetzt hat die Münchner Staatsanwaltschaft eben die Anklage gegen 2 weitere Personen erhoben. Und da gibt es ein ganz starkes Statement von Lea und von Melli. Das könnten wir auch in den Shownotes einmal verlinken. Ein ganz starkes Statement dazu, ja, wie Sie das einordnen, sehen, wie es Ihnen geht und so. Ich glaube, da würde ich den beiden das Wort dann überlassen.
Voll gerne.
Okay, dann lass uns doch jetzt darüber reden, was in den Kampagnen rund um die letzte Generation, die daraus entstanden sind, was da so passiert ist. Und ich kann mal wieder ein bisschen was davon berichten. Ich bin ja bei der neuen Generation dabei und kann da so ein bisschen berichten, was so passiert ist und was so ansteht. Und zwar ist, glaube ich, so das große Ding, dass wir diese Woche nochmal unserer März-Mafia-Kampagne, also diesen Begriff haben wir ja schon länger gesetzt, aber dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen Kickstart zu verleihen, auch in der Öffentlichkeit und noch ein paar Sachen dran zu hängen. Das ist diese Woche passiert, dass wir das veröffentlicht haben, und zwar ist ja die März-Mafia, die demokratiezersetzende Allianz aus Menschen, die super, super reich sind und meistens rechten PolitikerInnen, wo halt eben Macht und Profit, Interessen, Geldinteressen, wo das alles halt im Vordergrund steht und nicht irgendwie eine Politik für alle das Wichtige ist, sondern mehr Macht, mehr Einfluss. Und da tun sich halt eben in der Merz-Mafia Rechte und Reiche zusammen und sitzen öfter gemeinsam an einem Tisch als zum Beispiel die PolitikerInnen mit der Bevölkerung. Und da werden irgendwie maßgeblich Strippen gezogen, sag ich mal, also Entscheidungen kontrolliert oder abgewendet und so weiter. Und diesen Merz-Mafia-Begriff wollten wir halt noch so ein bisschen mehr pushen, also um auf die Verflechtung von wirtschaftlicher Macht und politischem Einfluss aufmerksam zu machen. Und da gab es dann so Proteste in Berlin und München zu, auf der Straße. Ich glaube, in der letzten Podcast-Folge ausführlich auch darüber gesprochen, dass diese Proteste, also wir haben so eine Art Swarming gemacht, würde ich sagen, auch dazu dienen, das einfach mal auszuprobieren, da Erfahrung zu machen und dann halt das immer weiter eskalieren zu können. Also dass die Leute da quasi dran geführt werden an diese Art des Protests oder an das Gefühl, auf der Straße zu stehen und da sind irgendwie vielleicht Autos, die hupen oder Polizei, die kommt oder wie auch immer. Und dass man das dann das Ganze eskalieren kann, indem man irgendwie länger auf der Straße bleibt, mal eine Ampelphase, zwei Ampelphasen und so weiter. Zu März-Mafia hat es eben dann in Berlin und München solche Proteste gegeben. Und wir haben einen Boykottaufruf gestartet und so ein, gleichzeitig auch so ein Plakat entworfen. Und zwar so ein Plakat, wo so ein paar Gesichter der Merz-Mafia mit drauf sind. Das sind dann eben Politiker oder Extremreiche oder wo schon irgendwie die Verbindung zwischen bestimmten Menschen, die sehr, sehr reich sind, die dann irgendwie an die CDU spenden oder wie auch immer, so diese ganzen Sachen. Und wir veröffentlichen jeden Montag am No-Merz-Mafia-Monday eine neue, also wir machen quasi so ein neues Fältchen frei auf diesem Plakat, wo diese ganzen Gesichter drauf sind. Und dazu werden dann auch eben diese Rechercheergebnisse veröffentlicht, an denen wir jetzt lange gesessen hatten. Also dass jetzt gerade irgendwie schon zu Friedrich Merz, zu Theo Müller und zu dem Chef von Katjes die Rechercheergebnisse online sind.
Was, der Katjes-Chef?
Ja, das ist leider ein Ding. Das ist leider ein Ding. Ihr könnt auf merzmafia.de ja mal nachlesen, was da so alles sich verbirgt. Sad but true. Genau, und haben halt eben so einen Boykottaufruf gestartet gegen Firmen, die mit auch in der Stiftung Familienunternehmen drin sind. Und gleichzeitig dazu auch einen Aufruf, der unterschrieben werden kann auf der Webseite merzmafia.de mit der Forderung, sag ich jetzt mal, oder mit dem, was wir so nach vorne stellen, wir wollen die Merz-Mafia überwinden. Das bedeutet, dass die Merz-Mafia den Großteil ihres übermäßigen Reichtums an die Allgemeinheit zurückgeben sollte und es eine stärkere Besteuerung der extremen Vermögenden braucht und dass so überreichen Clubs wie zum Beispiel Stiftung Familienunternehmen aufgelöst werden sollten. Und wer das auch so findet, der kann halt eben diesen Aufruf, diese Petition unterschreiben. Und das alles ist so, also die gebündelten Informationen dazu könnt ihr eben bei merzmafia.de nachlesen und verfolgen, wie da immer mehr Rechercheergebnisse ans Licht kommen, sag ich mal, oder veröffentlicht werden und die ganzen Verstrickungen und wen kann man irgendwie boykottieren und so weiter. Das ist so passiert bei der neuen Generation diese Woche. Und zusätzlich vielleicht einfach nochmal gesagt, dass ja auch die Revolution Days diesen Monat im April sein werden. Also dass es ein offenes Parlament der Menschen online geben wird vom 17. bis 19. April. Dass wir gemeinsam Proteste und eine Gemeinschaftszeit in Berlin machen werden. Von Montag, dem 20.04. bis Freitag, 24.04. Und in der Zeit werden eben Proteste stattfinden. Es wird eine Abschlussparty, Vernetzungsparty geben, viele Workshops, was ihr wahrscheinlich auch alle so kennt von so Protestphasen. Und bei den Revolution Days, genau, da kommen halt eben die drei Säulen der neuen Generation zusammen mit der Gemeinschaft, dem Protest und dem Parlament der Menschen. Und wir versuchen eine Revolution. Und wenn sie nicht klappt, dann müssen wir sie nochmal versuchen. Aber wir versuchen sie auf jeden Fall. So viel vielleicht dazu.
Sehr cool. Viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Ich bin da gerade noch beim, bei den Auswirkungen vom Camp. Wir sind noch am Zusammenbauen in Heidelberg. Ja. Genau, die Zelte wieder abbauen.
Mhm, erzähl mal.
Erzähle ich gleich von. Ich wollte an März noch mal mit andocken. Er wird ja auch liebevoll von einigen Fritze genannt. Und dazu gab es auch einen Protest letztens, einen Bannerdrop am Hauptbahnhof in Berlin. Den kennen wir beide auch sehr, sehr gut von vielen Protesten. Und auf diesem Banner stand, was sehr, sehr groß war. Also ich würde mal sagen 5x15 Meter roundabout. Weniger Flieger für Fritze, mehr 0-Euro-Ticket für alle. Ja, und jetzt fragen Sie sich so, was, 0-Euro-Ticket? Ja, Lina?
Ich wollte nur dazu kurz eine Anekdote droppen. Weil an dem Tag, wo dieses Banner droppt, dieses Riesenbanner vom Widerstandskollektiv halt am Hauptbahnhof, war ja auch ein Protest von Peacefully Against Genocide. Ach. Und das war ja auf dem Dach einer Waffenfabrik und dann ist da so rote Farbe runtergelaufen. Es war ein unfassbar starkes Protestbild, das so an dieser Waffenfabrik gut runterläuft. So.
Wow.
Und dann habe ich Gesa-Support gemacht. Aha. Und dann war aber dann versucht man halt so rauszufinden, wo die Leute sind. Ja, und dann war aber an dem Tag gleichzeitig ein Bannerjob von Peaceful Against Genocide, vom Widerstandskollektiv und von Greenpeace.
Nein.
Und es hat so, wir mussten uns erstmal sortieren und herausfinden, wer ist denn jetzt in der GESA? So, sind unsere Leute überhaupt hier oder woanders? Und das war alles, da haben wir irgendwie, also ohne dass man es voneinander wusste, so Berlin wurde mit Bannern behängt und bei der GESA gab es Verwirrungen, ob denn jetzt die Leute von Peaceful Against Genocide drin sind oder wer anders mit einem Banner war. Und,
Und habt ihr euch dann alle am Ende gut getroffen? Waren dann alle zusammen irgendwo?
Nee.
Oder gab es Überschneidungen?
Nee, ich glaube, ich weiß, dass dann hinterher die Leute von Peaceful Against Genocide rausgekommen sind, um 20 Uhr aber auch erst, richtig krass, richtig lang. Aber ich bin mir nicht sicher, ob von den anderen beiden Protesten überhaupt Leute in die GESA gekommen sind.
Okay. Ja, dann erzähle ich vielleicht noch weiter kurz von dem Protest. Genau, also vom Widerstandskollektiv war es auch ja eine der Nachfolgeorganisationen der letzten Generation. Und es gab Anfang März, ist das gestartet mit der Kampagne 0 Euro, mit 0 Euro Tickets quer durch Deutschland mit dem Regionalverkehr fahren. Und da gab es ein paar schöne Fake-Plakate, die täuschend echt aussahen. Und es gab auch einige...
Insane. Also die waren ja so gut gemacht. Das war ja unfassbar.
Ja, ich habe in Mannheim auch viele gesehen davon, an vielen, vielen Plakatwänden. So von den unterschiedlichen Plakatwandherstellern, so an Haltestellen und so. Oder auch im Bahnhof selber gab es die. Und dann tauchte das auch im Internet auf und dann irgendwann auf der SZ. Die SZ war dann, glaube ich, die erste Zeitung, die es irgendwie geschnallt hatte. Also es war auch relativ schnell, glaube ich, über die Internetseite herauszufinden. Also es gab auch eine Internetseite dazu, die quasi beschrieben hat, warum es jetzt ein 0-Euro-Ticket gibt und es tut der Umwelt mehr. Es gibt natürlich mehr Leute können an der Mobilität teilnehmen und so weiter und so fort. Also echt eine sehr, sehr schöne Kampagne. Und es sollte, dieses 0-Euro-Ticket gilt halt für den März vor allem Dingen. Und teilweise sind dann auch Leute, haben so Freifahrten gemacht, also mit 0-Euro-Tickets rumgefahren und haben auch welche verteilt. Es gab eine groß angekündigte Fahrt nach Sylt. Und davon berichtet uns jetzt Katja.
Hi, hier ist Katja vom Widerstandskollektiv. Ich bin am 21. März mit 20, 25 anderen Menschen von Hamburg Hauptbahnhof gestartet Richtung Sylt mit einer offensiven 0-Euro-Fahrt. Also wir hatten das vorher auch angekündigt und waren auch ein bisschen aufgeregt, was wohl so passiert, weil es das erste Mal war, dass wir das so gemacht haben. Und als wir dann ankamen auf Gleis 13, Hamburg Hauptbahnhof, war da auch schon einiges an Security und Polizei. Das hat uns nicht davon abgehalten, dann kurz vor Abfahrt unsere pinkfarbenen Westen anzuziehen, unsere Schilder rauszuholen. Eika hat eine Rede gehalten, Megafon hat geschwächelt, sie hat es dann einfach so gemacht. Und auf unseren Schildern standen solche Sachen wie ich fahre 0-Euro-Ticket oder für eine klimagerechte Mobilitätswende, solche Sachen. Und wir sind dann eingestiegen, zusammen mit Security und Polizei. Nicht an einer Tür, sondern wir waren so verteilt über den Zug. Und da, wo ich war, war es dann auch auf jeden Fall erstmal ganz entspannt und fröhlich. Ich habe 0-Euro-Tickets verteilt. Also wir haben so 0-Euro-Tickets vom Widerstandskollektiv. Die habe ich den Leuten gegeben, habe gesagt, ich finde es toll, dass sie Bahn fahren und sie hätten es wirklich verdient, dass das mehr unterstützt wird. Und dass es eben leider das Gegenteil passiert ist. Jetzt ist das Deutschland-Ticket noch teurer geworden und deswegen haben wir jetzt das 0-Euro-Ticket eingeführt, weil wir brauchen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr für eine ökologische und soziale Verkehrswende. Und nicht mehr, dass das Geld ist da, es fließt nur in die falsche Richtung, es fließt dahin, wo Mobilität das Klima zerstört, Automobil, vor allem den Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, natürlich auch in Flughäfen und dass das Kerosin nicht ausreichend besteuert wird und so weiter und so fort. Und das hat viel, viel Zustimmung gefunden. Da war eine Gruppe jüngerer Menschen, die haben dann sogar skandiert, 0-Euro-Ticket, 0-Euro-Ticket. Und selbst ein Security-Mensch hat ein 0-Euro-Ticket von mir genommen und die haben uns erstmal so halbwegs in Ruhe gelassen und waren vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Tatsächlich hat aber auch einer zum Beispiel gesagt, nee, er findet auch, dass das eigentlich echt doof ist, dass das jetzt wieder teurer geworden ist, aber er müsste halt jetzt seinen Job machen und naja, das Ticket, was wir jetzt vorzeigen, unser 0-Euro-Ticket, das würde jetzt irgendwie eigentlich nicht so gelten und ja, soweit, so gut. Wir kamen dann in Elmshorn an, wo wir umsteigen mussten und das wollten wir dann auch tun und sind eben aufs andere Gleis zu dem Zug nach Sylt und da ist dann das passiert, womit wir ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Da hat der Zugfahrer gesagt, er fährt jetzt nicht los und er fährt nicht los wegen uns und ja, ich habe zum Beispiel dann auch irgendwann meine Personalien gezeigt und ich habe ja jetzt nicht den Zug blockiert. Allerdings, ja, waren die da ziemlich stur und haben dann auch, also da, wo ich war, haben dann irgendwann die Security und war auch dann Polizist da, die dann gesagt haben, Hausrecht. Und Hausrecht heißt immer, ja, wenn das dann, wer dann nicht geht, riskiert vielleicht Hausfriedensbruch. Das wollten wir jetzt nicht und sind dann auch gegangen. Und an anderen Ecken, also waren Leute da etwas hartnäckiger oder haben jetzt irgendwie, gab es längere Diskussionen. Und dann hat der irgendwann gesagt, dass jetzt der Zug komplett ausgesetzt wird und geräumt wird. Also alle Leute raus und die Leute sollen halt aufs andere Gleis den nächsten Zug nach Sylt nehmen. Und das hat ja manche Mitreisende schon sehr genervt und die haben dann auch teilweise uns die Verantwortung gegeben und waren dann auch irgendwie sehr emotional aufgebracht. Andere waren aber auch locker und haben gesagt, nee, ist ein cooler Protest und jetzt mal eine Stunde wieder zu spät, ist jetzt auch nicht so schlimm, erlebe ich eh dauernd. Also, ja, so war es dann einfach. Wir sind gekesselt worden auf dem Gleis, damit wir eben nicht den anderen Zug nehmen. Und dann wussten die aber auch nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Und haben dann tatsächlich, die Polizei hat uns dann irgendwann angeboten, dass wir jetzt umsonst mit dem 0-Euro-Ticket eben zurück nach Hamburg fahren können. Und da es jetzt auch schon ein bisschen spät war und wir jetzt auch gedacht haben, okay, dann geht's eben ein anderes Mal nach Sylt, haben wir das Angebot dann gerne angenommen und sind dann für 0 Euro von Elmshorn zurück nach Hamburg. Ja, Thomas hat ein tolles Lied gedichtet, das haben wir auch gesungen vorher. Und das lohnt sich auf jeden Fall, die ganze Sache nochmal zu versuchen und vielleicht... Ja, ich kenne es auch so, also ich habe solche Aktionen schon früher gemacht, vor einigen Jahren tatsächlich mit der letzten Generation, aber eher in einer Kleingruppe. Da sind wir, damals ging es auch schon darum, dass wir dagegen protestiert haben, dass das 9-Euro-Ticket abgeschafft werden sollte, was nämlich tatsächlich nicht nur CO2 eingespart hat, sondern auch sozial eigentlich eine total gute Maßnahme ist. Natürlich müsste es irgendwie 0 Euro ist noch viel besser, weil dann fällt der ganze Verwaltungskram weg und es erschafft eben noch mehr Teilhabe, aber auch das 9-Euro-Ticket war ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich muss auch Bahn und Bus dann mehr ausgebaut werden. Aber es geht einfach nicht mehr mit diesem Individualverkehr, mit diesen Autos und natürlich schon gar nicht mit irgendwie Flugreisen und dem ganzen Kram, was wirklich, wo das Geld eben in Massen hinfließt. Und die Behauptung, das wäre jetzt zu teuer, das 9-Euro-Ticket weiter zu finanzieren oder vielleicht auch auf 0 Euro zu gehen, das stimmt einfach so nicht. Wie auch immer, das Aktionsformat kann ich empfehlen. Eben, es gibt verschiedene Varianten, vielleicht in kleinen Gruppen, auch mit Wechsel haben wir es damals gemacht in der U-Bahn, dass wir immer gewechselt haben, mal in die eine, mal in die andere U-Bahn und da Mobi gemacht haben. Und natürlich Sylt ist das prestigeträchtige Ziel, was eben ansonsten auch gerne von Reichen bereist wird, gerne leider auch mit Privatflieger. Und das war natürlich ein Grund mehr, dass wir da mit dem 0-Euro-Ticket hinreisen wollten. Ihr findet noch einiges auf der Website vom Widerstandskollektiv zu unserer 0-Euro-Ticket-Kampagne. Und ja, ich hoffe, dass nach wie vor Menschen sich daran beteiligen, dass wir das jetzt einfach umsetzen und einführen und machen. Noch ein kurzer Nachtrag: Auf der Fahrt von Hamburg nach Elmshorn haben so ein paar Leute, unter anderem ich, ein Strafticket kassiert über 60 Euro, welches sich aber auf 7 Euro reduzieren lässt, falls wir ein Deutschlandticket nachweisen können. Und ganz viele andere Leute sind aber gar nicht kontrolliert worden, einfach dadurch, dass wir so viele waren, die offensiv ohne Ticket gefahren sind, dadurch, dass die Menschen, die mit den Kontrolleuren zu tun hatten, da ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und in der Hinsicht ist sozusagen das 0-Euro-Ticket für viele Leute auch schon auf der Hinfahrt umgesetzt worden. Und genau so funktioniert eben ziviler Ungehorsam. Also ungerechte Regeln brechen oder zumindest sehr ausreizen und dadurch einfach Spielräume schaffen und letztendlich Veränderungen erreichen, was, finde ich, in dem Fall doch ganz gut geklappt hat. Also das Lied hat Thomas gedichtet nach dem Westerland-Lied von den Ärzten. Und zwar geht es folgendermaßen, ich mache jetzt nur einen kleinen Ausschnitt. Das Deutschland-Ticket wird teurer, fossiler Wahn subventioniert. Fritzl nimmt den Privatflieger und das völlig ungeniert. Wann wird dieser Irrsinn endlich zu Ende gehen? Wann werden wir Klimaschutz sehen? Manchmal schließe ich die Augen, wünsch mir Klimaschutz her. Dann denk ich an Kathi Reiche und mein Herz, das wird so schwer. Die Gaslobbyistin, sie sollte endlich gehen. Wann werden wir Klimaschutz sehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will gerne an die Nordsee. Ich will umsonst nach Westerland. Geld für Schienen, Züge, Busse und auch für das Personal. Dafür nichts mehr für Verbrenner. Wer Zukunft und klimaneutral. Der fossile Irrsinn muss jetzt zu Ende gehen. Wann werden wir Klimaschutz sehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will gerne an die Nordsee. Ich will umsonst nach Westerland. Da sind noch viel mehr Strophen. Die erspare ich euch jetzt. Also wir werden da einfach nochmal uns auf den Weg machen und davor dieses Lied üben und dann bestimmt jede Menge Spaß haben. Bis dahin.
Ja, Anfang März waren plötzlich überall in Deutschland riesige Plakate aufgetaucht, die uns das 0-Euro-Ticket versprochen haben. Ab März sollte es möglich sein, kostenlos Bahn zu fahren. Es war ein riesiger Aufriss und ja, dann kam kurze Zeit später von der Bahn plötzlich eine Dementi und die haben gesagt, das wäre gar nicht von ihnen und das waren sie nicht, obwohl schon alle Leute total überzeugt waren, es war von ihnen. Aber nein, sie haben dementiert, Tagesschau, Bahn-App, alle haben gewarnt vor einem riesigen Fake, der aber anscheinend gut gemacht war. Da haben sie gesagt, das war richtig gut, aber trotzdem falsch. Aber warum haben wir das denn trotzdem gemacht?
Und jetzt mal ehrlich, ist ja total mies, weil kennt ihr noch das 9-Euro-Ticket? Die gute alte Zeit, als wir alle von Apple und Ei durchs ganze Land fahren konnten, bis nach Sylt, als die Punks Sylt gestürmt haben, dass die reichen Leute keine ruhige Minute mehr hatten, das waren noch gute Zeiten. Yay. Und das ergibt aber trotzdem auch total Sinn, weil so ein 0-Euro-Ticket oder so ein 9-Euro-Ticket, aber wie viel geiler ist das noch, wenn es tatsächlich einfach kostenfrei wird? Das spart nicht nur ein bisschen KontrolleurInnen ein, das spart nicht nur ein paar Ticketautomaten, nein, das spart vor allen Dingen ganz viel CO2 ein. Weil wenn der ÖPNV gratis wird, dann gibt es tatsächlich endlich mal einen guten Anreiz, das Auto stehen zu lassen, vielleicht sogar langfristig gar kein eigenes Auto mehr zu haben. Und wenn nur mehr Menschen mit der Bahn fahren, dann können wir die Bahn auch besser ausbauen. Das ist sozial gerecht, das ist gut fürs Klima. Und das Allerschönste, es gibt keinen echten guten Grund dagegen. Und deswegen haben wir für euch heute sogar die konservative Stimme dabei. Hier bei uns sitzt eine CDUlerin, die leider anonym bleiben möchte. Wie finden Sie denn diese Kampagne?
Ja, also ich muss sagen, bei allen Vorbehalten gegen die Bahn, ich finde sie fantastisch.
Dürfen wir fragen, warum das so ist?
Ja, tatsächlich hat sich ein Effekt gezeigt, dass ich mit meinem Auto viel besser vorankomme, weil die Autobahnen viel freier sind.
Ja, und dann muss man ja noch sagen, vielen Dank für Ihren Kommentar, dass das 0-Euro-Ticket deswegen auch mega geil ist, weil dann 9000 Menschen pro Jahr weniger im Gefängnis sitzen müssen, die einfach nur in diesem Gefängnis sitzen, weil sie kein Geld für den Fahrschein hatten. Und das ist einfach scheiße. Und auch das wäre weg.
Und diese Kampagne hat insgesamt in 17 Städten, in mindestens 17 Städten in ganz Deutschland stattgefunden. Es ging dann noch weiter, es ist ein großes Banner am Berliner Hauptbahnhof ausgehängt worden. Und ich glaube, Katja erzählt euch diese Folge auch noch etwas über eine ungehorsame Versammlung, in der tatsächlich Menschen versucht haben, wieder ohne Ticket nach Sylt zu fahren. Aber dazu dann von Katja mehr. Jetzt fragt ihr euch natürlich, 17 Städte, das klingt ganz toll. Wie kann ich denn mitmachen und dafür sorgen, dass auch in meiner Stadt nächstes Mal solche Plakate hängen? Das geht ganz einfach. Meldet euch super gerne bei uns beim Widerstandskollektiv unter widerstands-kollektiv.org. Findet ihr alle wichtigen Infos. Und dann wird auch bei euch ganz bestimmt ganz bald der ÖPNV kostenlos.
Bye bye!
Ciao!
Ja, genau. Und zusätzlich gab es dann auch noch an Fahrkartenautomaten Aufkleber, wo drauf stand, kaputtes System, die auch halt an das Bahndesign angelehnt waren. Also alles in allem eine ganz spannende Kampagne. Die Bahn muss das auch mehrmals dementieren auf ihrer Seite, auf dem Navigator selber auch noch. Und also es hat für einiges, glaube ich, einfach an Diskussionen gesorgt. Und wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Gerade Litauen haben die Preise gerade halbiert. Australien reagiert drauf und haben viele Rabatte jetzt im Fahrpreis bei den Fahrpreisen gegeben. Einfach weil wir weltweit sehen, dass der Krieg von Trump, kann man schon sagen, gegen den Irak und gegen den Iran, dass das einfach ja zu sehr großen Preissteigerungen führt und das natürlich überall Auswirkungen gibt, nicht nur an der Tanksäule. Und wir fragen uns natürlich alle, so, warum holt man das 9-Euro-Ticket nicht zumindest mal zurück für ein paar Monate? Hat ja damals so gut geklappt. Ja, aber die Mühlen malen langsam und du hast es ja auch schon erzählt, da sind ja oft andere Interessen und andere Menschen bei den PolitikerInnen viel näher dran und an viel stärkeren Hebeln.
Ich finde das so krass, weil das musst du dir mal, also ich finde es so manchmal, wenn ich es mir so bildlich vorstelle und ich finde es so krass, also da gibt es wirklich Menschen, die leben zum Beispiel, also leben halt hier zum Beispiel in Berlin oder wo auch immer so und die haben echte Bedürfnisse und Probleme und alles wird teurer und dann setzt man sich aber nicht mit denen zusammen, sondern mit denen, die schon so viel Geld haben, damit die noch mehr Geld bekommen. Und die Leute können sich die Lebensmittel nicht mehr leisten. Das finde ich so krass, wenn ich mir das vorstelle, wirklich. Manchmal packt es mich dann so richtig, weil ich so gar nicht, also auch gar nicht verstehe. Also es macht keinen Sinn. Es macht richtig viel mit mir, weil auf der einen Seite können sich Leute Essen nicht leisten, so. Und dann sitzt man aber trotzdem mit so einem Superreichen zusammen oder verbindet sich in der Stiftung Familienunternehmen zum Beispiel und versucht, dass die Reichen immer reicher werden. Das ist unfassbar.
Ja, was ich dabei noch vor allen Dingen wenig verstehe, ist, dass irgendwie vor 100 Jahren war es halt nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Da sind die Leute halt viel kämpferischer auf die Straße gegangen und das System ist halt irgendwie noch viel perverser geworden, sodass die Leute halt ja, dann halt irgendwie mehr mit Anträge schreiben beschäftigt sind oder wenn sie halt hier einen Termin nicht wahrnehmen, dass sie da halt direkt eine Bestrafung bekommen.
Das ist so krass.
Also es ist halt, oder ich meine, wenn die Leute, wenn SchülerInnen auf die Straßen gehen, dass sie dann dafür auch Bestrafung bekommen und so. Also es gibt irgendwie das ganze Repressionsapparat ist halt viel härter geworden und durch die Vereinzelung mit Social Media und so ist es halt auch viel schwieriger, Leute zu erreichen. Also wir haben halt auch nicht mehr diesen Lagerfeuer-Moment, wo man halt irgendwie abends bei der Tagesschau halt ganz klar ist, alle schauen das und dann sind halt alle bei so einem Grund oder ganz viele bei so einem Grundinformationszustand und heutzutage müssen wir halt einfach Angst haben, dass Leute halt mit Desinformationskampagnen bombardiert werden und so halt einen ganz anderen Basiswissen irgendwie so da haben bei vielen Menschen, so über gewisse Situationen hart.
Magst du noch ein bisschen was vom N-Cement-Camp erzählen?
Ja, also ich erzähle ein bisschen was zum Programm, zum N-Cement-Camp, was ja vom 12. bis zum 20. April ist in Heidelberg. Ihr könnt euch da auch immer noch anmelden, einfach über die Website n-cement.earth. Genau. Und könnt auch mithelfen an vielen Stellen bei der Küche für alle, bei Aufbau und Abbau. Das ist nämlich vom 12. Am 12. und am 20. sind Auf- und Abbau. Und vom 13. bis 19. ist Programm. Es gibt schon eine fette Ankündigung, nämlich eine Blockade am 16.04. am Donnerstag um 12 Uhr in Leimen. Das Leimener Werk haben wir auch schon zweimal blockiert, nämlich letztes Jahr und 2021. Generell geht es bei dem Camp darum, um den Widerstand in Pakistan, in Palästina, in Indonesien, Schweden, Togo, in der Westsahara, den mit zu unterstützen, ihn sichtbar zu machen gegen dieses verbrecherische Unternehmen namens Heidelberg Materials. Heidelberg Materials begeht Menschenrechtsbrüche und Völkerrechtsverletzungen in diesen Ländern unter anderem oder in einigen dieser Länder. Wir stellen uns solidarisch natürlich mit diesen Kämpfen überall auf der Welt. Und wir sind auch gegen das Kulturwashing vom Heidelberger Frühling, weil der Heidelberger Frühling arbeitet von Anbeginn, den gibt es jetzt seit 29 Jahren, wenn ich mich nicht irre, genau. Und die von Anfang an haben die stark mit Heidelberg Materials, damals noch Heidelberg Zement, zusammengearbeitet und war oft der Hauptsponsor auch und ist einfach nur ein krasses Greenwashing, wenn wir hier eine Firma haben, die eigentlich seit den 50ern des letzten Jahrhunderts wissen, dass das CO2 super schädlich ist und dass sie ihren CO2-Ausstoß verringern müssen. Und trotzdem machen sie halt genau das Gegenteil. Ja, und deswegen ist es einfach nur heftig, wenn die dann ihr Image aufpolieren mit so einem Sponsoring von einem Classic-Festival. Genau, und sonst beim Programm wird es halt neben natürlich irgendwie kreativen Sachen wie T-Shirt-Druck und Kinderbetreuung und natürlich dem tollen Essen Sachen geben, wie zum Beispiel Vorträge und Workshops zu funktionellem Wohnen. Die Architects for Future werden da sein. Von Western Sahara Research? Watch.
Resource?
Ich kann es einfach nicht aussprechen.
Resource.
Ja.
Resource,
ja, genau. Ich danke dir. Dann wird Ronja Künstler auch singen, die ja hier auch manchmal im Podcast ist. Oder eigentlich ein Teil, genau, von hier. Clara Tempel wird da sein, die ein tolles Buch geschrieben hat und auch schon lange Aktivistin ist. Mackefisch, die Band wird da sein. Stefan Ebert, Watch Indonesia wird mit vorgestellt, D-Links-Jugend wird mit da sein, es werden vielleicht noch Filme gezeigt, Skillshares wird es geben, eine große kreative Demo wieder und auch eine Zirkusgruppe wird da sein und wie kann man kreativ in der Gesellschaft intervenieren. Das und einige andere Vorträge und Workshops wird es geben, kommt auf jeden Fall vorbei, es wird toll, es wird hoffentlich noch größer als beim letzten Jahr, im letzten Jahr. Und ja, hoffentlich können wir auch so ein bisschen diesem großen Konzern Heidelberg Materials in die Suppe spucken, die sich selbst sehr feiern und tun, als würden sie grün sein und noch grüner werden und als würden wir so viel Beton auf der Welt brauchen.
Ja.
Ja, das vielleicht.
Ja, danke schön.
In aller Kürze.
Danke schön. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch eine Sache, die wir gerne anbringen wollen würden. Und da geht es ums Briefeschreiben in Haft. Willst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen noch, Raoul?
Ja, es sitzen immer wieder Leute in Haft. Einerseits natürlich, weil sie Proteste bei uns gemacht haben. Andererseits auch so, weil einfach der Repressionsapparat es will. Und ja, aktuell sitzen Winke und Mika in Haft und freuen sich über Briefe. Und wir verlinken auch noch mal einen Post,
ja,
beziehungsweise die Informationen schreiben wir einfach mit in unsere Shownotes, wie es denn sonst auch aussieht, wo könnt ihr denn sonst auch Menschen schreiben, die in Haft sind, einfach wegen politischer Kämpfe. Und ja, jeder Mensch in Haft freut sich drüber, einfach Post zu bekommen. Und es lohnt sich an sich, an jeden Menschen zu schreiben, weil das ist ja auch irgendwie, ja, schön, einfach irgendwie als Mensch trotzdem noch wahrgenommen zu werden, auch wenn man wegen einer Strafe erstmal eingesperrt ist, was gegen jegliche Natur des Menschseins geht.
Ja, so, lass uns füreinander da sein. Lass uns füreinander da sein, yes. Und die Leute, die auch für uns, also ne, wenn man irgendwie protestiert hat, zum Beispiel bei der letzten Generation friedlich und um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, dann sitzen diese Menschen jetzt auch für uns in Haft und yes. Sind da diesen mutigen Schritt gegangen. Deswegen lass uns Briefe schreiben, wir verlinken alle Informationen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
Yes, danke euch. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.